Ave.
Unsere liebe Frau von Fatima, selige Hirtenkinder Francisco und Jacinta Marto, bittet für uns. Inzwischen sind schon fast 150 Teilnehmer, habe ich jetzt gehört, und Teilnehmerinnen natürlich auch. Einige sind sogar aus Steyr gekommen, sehe ich, die Mutter Gottes mit mir durch die Stadt getragen haben. Schön. Andere wieder die Mutter Gottes durch Wien getragen haben, Heldenplatz. Und einige, die Mutter Gottes zum Bundespräsidentenkandidaten Hofer getragen haben. Ja, ja, die Wandermutter Gottes ist jetzt von, ja. Von einem erfahrenen Legionär Mariens, den kenne ich schon 30 Jahre, oder? Noch, wir kennen uns schon lange. Von einem guten, erfahrenen Legionär Mariens, der viele Kinder hat und Diakon ist, die haben die Mutter Gottes zum Hofer gebracht, der ja hier in Binkerfeld wohnt, das wissen Sie. Deswegen hat mich die Mutter Gottes nach Binkerfeld geführt. Wir müssen beten für einen heiligen Bundespräsidenten. Alles andere ist nichts. Ein heiliger Bundespräsident. Halleluja.
Halleluja!
Ja, das ist wichtig. Das hängt von unserem Gebet ab. Das ist immer so. Ja? Wir dürfen nicht glauben, dass vollkommene Menschen berufen werden. Stellen Sie sich vor, wir wären Bundespräsident. Wir würden auch nichts zusammenbringen. Nicht? Also, ja, ohne die Kraft Gottes, ohne die Gnade Gottes. Nicht? Und wenn viele beten, für die, die uns regieren, dann kann eben Großes vollbracht werden für Gott und die Rettung der Seelen. Der Apostel Paulus mahnt, legt die Waffenrüstung Gottes an. Im Jahre 1917, also jetzt vor 100 Jahren bald, hat die Gottesmutter Maria die geistigen Waffen, die Gott selbst uns anbietet, aufgezählt. Das heißt, sie hat die geistigen Waffen in Fatima für diesen Endkampf angeboten. Ich möchte Ihnen jetzt das Waffenarsenal von Binkerfeld vorstellen. Die erste Waffe, schauen Sie, der Rosenkranz. Rosenkranz, Königin, Jungfrau der Gnade, lehre uns wandeln auf himmlischem Pfad. Freudig erheben wir unser Gebet zu dir, Jungfrau, Jungfrau der Gnade. Wissen Sie, dass 1917, also vor 100 Jahren, in Fatima die Mutter Gottes sich als Rosenkranzkönigin vorgestellt hat? 13. Oktober 1917, die Rosenkranzkönigin. Alles ganz klar, sie hat die Waffe angegeben. Das ist unsere Munition, unsere Waffe, die geistige Waffe. Wir brauchen also keine Maschinengewehre besorgen, keine Revolver und auch keine Panzer und keine Atombomben und keine Mittelstreckenraketen und andere grausame Mordinstrumente, sondern es genügt schon, wenn Sie sich einen Rosenkranz besorgen oder ihn selber herstellen. Ich kenne Leute, die können das sehr gut ketteln bzw. knüpfen. Lernen Sie, das ist sehr schön, eine wunderbare Aufgabe, ja. Der Rosenkranz. Es gab einmal einen Hirtenjungen, blond und blauäugig. Er lebte in Bethlehem. Sein Vater hieß Isai oder Jesse. Und dieser Hirtenjunge hatte viele Brüder, die alle größer, stärker und schöner waren als er. Er war der Jüngste. Er hütete draußen die Schafe. Und da kam der Prophet Samuel. Sie können das nachlesen im ersten Königsbuch nach Bethlehem zu Isai. Und der stellte ihm alle seine Söhne vor. Und immer sagte der Samuel, der Prophet, nein, den hat Gott nicht gewollt, den hat er verworfen. Hast du noch einen Sohn? Ja, einen habe ich noch, da draußen einen Hirtenjungen. Denken Sie an die Fatima-Kinder, auch Hirtenkinder. Ja? Einen Hirtenjungen, so wie die Pastorinos, die Fatima-Kinder in Al-Shustrel. Und dann holt er diesen Hirtenjungen, wie hieß er? David, genau, David. Ja? Und dann nahm der Samuel sein Widerhorn, füllte es mit Öl und hat damit diesen David gesalbt. Muss schon interessant gewesen sein. Der kommt da von der Herde und auf einmal rinnt das Öl über seinen Kopf und über seinen Leib und tropft hinunter auf die Erde. Stellen wir das immer sehr eindrucksvoll vor, oder? Ne? Schön. Dieses von oben her die Kraft Gottes, das Salböl des Heiligen Geistes, sagen wir heute. Und so wurde er zum König von Israel gesalbt. Es war aber noch ein anderer Widersacher da, der Saul. Und es gab furchtbare Kämpfe. Und es gab auch Feinde von außen. Das waren die Philister. Und der Hauptkämpfer der Philister war ein Riese namens Goliath. Und jetzt musste das kleine Hirtenjunge David gegen den Riesen Goliath kämpfen. Und da hat er sich 5 Kieselsteine aus dem Bach geholt. Die Kirchenväter haben in diesen 5 Kieselsteinen immer die 5 Geheimnisse des Rosenkranzes gesehen. Ja? Die 5 Mysterien, die Geheimnisse des Rosenkranzes. Und dann hat er einfach mit diesen Steinen aus dem Bach und mit einer Schleuder, Hirtenschleuder, ja, also Drehschleuder, diesen riesen Goliath erlegt, indem er ihn auf der Stirn getroffen hat und der fiel zu Boden und dann hat er das Schwert des Goliath selber genommen und ihm den Rest gegeben. Dieser gigantische Kampf ist deswegen so bedeutungsvoll, weil er uns eigentlich die tiefe Wirklichkeit zeigt. Der kleine Junge, der kleine Bub, das zarte Büblein, das Hirtenkind erlegt den Riesen mit 5 Kieselsteinen aus dem Bach. Und so können wir mit dem Rosenkranz die gigantischen Riesen besiegen. Die machtvollen Instrumente unserer Zeit, von der Atombombe beginnend, ja, bis hin zu den schrecklichen Schusswaffen, die wir Maschinengewehr oder Revolver nennen. Sie wissen, ich brauche nur andeuten, was das bedeutet. Das ist die Waffe der Gottesmutter, die sie uns anbietet. Daher beten Sie den Rosenkranz. Das hat sie immer gesagt, auch schon in Lourdes 1853, dann wieder in Fatima. Und auch bei anderen Erscheinungen der Gottesmutter, Garabandal in Spanien oder Medjugorje, ja, das kennen Sie alle. Immer ist die Mutter Gottes diejenige, die uns auffordert, betet den Rosenkranz. Es gibt keine Marienerscheinung, ohne dass sie nicht auf diese Waffe hinweist. Also legt die Waffenrüstung Gottes an. Schauen Sie mal, ob Sie einen Rosenkranz bei sich haben. Also ich habe Glück gehabt, ich habe einen da. Nehmen Sie ihn heraus. Halten Sie diese Waffe der Endzeit in die Höhe. Also Sie sind schon alle bewaffnet. Also ist ja großartig. Binkerfeld ist kampffähig. Einige suchen noch, ja. Man muss es immer griffbereit haben, das ist sehr wichtig. Ja. Diese berühmten Damentaschen, wo man 20 Minuten sucht, bevor man nichts findet. Ich kenne das alles, ja. Im Auto auch ganz gut, wenn Sie so einen kleinen Fingerrosenkranz gleich neben dem Steuerrad beziehungsweise neben der Gangschaltung haben. Ja. Mutter Teresa zum Beispiel, die heilige Mutter Teresa, die hat den Rosenkranz überhaupt nicht aus der Hand gelassen, die hat ihn immer bei sich gehabt, die hat immer gebetet. Das hat den Pater Karl Wallner, den werden Sie auch kennen, nicht? So beeindruckt. Er hat gesagt, wie er sie geführt hat mit dem Auto damals, wie sie am 15. März 1988 in Heiligenkreuz war. Da hat er sie mit dem Auto abgehört und sie hat die ganze Zeit Rosenkranz gebetet, nicht? Das heißt, sie hat alle Menschen, denen sie begegnet ist, diesen Kontakt mit Jesus, diesen Kontakt mit Maria hergestellt. Sie wissen, das Rosenkranzgebet in der Mitte ist Jesus, nicht? Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. In der Mitte ist immer Jesus, dann kommt Heilige Maria, nicht? In der Mitte des Gebetes ist immer Jesus. Das heißt, Maria führt direkt ins Zentrum, direkt zu Jesus hin und dann Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, mit Dornen gekrönt worden ist. Da sieht man, es geht wirklich auf Jesus hin. Der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat, ist auch auf Jesus hin, er krönt ja, nicht? Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, ist auch wieder Jesus im Zentrum. Also es geht immer um eine Jesus-Meditation an der Hand Mariens. Sie führt uns in die Erlösungsgeheimnisse Jesu Christi hinein. Und das ist wunderbar. Also das ist wirklich eine Waffe der Endzeit. Der Pater Pio, nicht? Pater Pio kennen Sie alle. Den habe ich besonders gern, nicht? Der heilige Pater Pio hat immer, wie er schon schwer krank war und von seinen Brüdern dann zu Bett gebracht wurde, gesagt, wo ist meine Waffe? Und da hat er den Rosenkranz gemeint. Und dann haben sie ihm den Rosenkranz in die Hand gegeben und dann ist er erst eingeschlafen, mit dem Rosenkranz in der Hand. Und wenn er aufgewacht ist, hat er weitergebetet. Ne? Also gehen Sie nie unbewaffnet schlafen. Ja? Immer bewaffnet schlafen. Ne? Ich habe neulich jemandem gesagt, gehen Sie nie unbewaffnet schlafen. Dann ist das nächste Mal zur Beichte gekommen und gesagt, bei der Bernhard, ich habe mir schon einen Revolver gekauft. Und gesagt, ich gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, der Rosenkranz. Ach so, meinen Sie das? Ne? Also, ich glaube, jetzt verstehen Sie, nicht? Also, ich bin kein Waffenhändler. Ja, Wadeliwa. Aber geistige Waffen schon. Etwas sehr Interessantes, der Rosenkranz ist auch ein Rettungsseil, schauen Sie. An diesem Rettungsseil zieht die Gottesmutter Maria, schauen Sie noch einmal auf die Mutter Gottes von vorn, ihre Kinder in die himmlische Herrlichkeit. Ja, das ist ganz sicher. Nicht? Also wer den Rosenkranz wirklich andächtig betet, ist gerettet. Auch klar. Nicht? Es ist der Faden der Gnade. Der Ausdruck kommt von einem von mir sehr geschätzten Erzbischof, Hans-Hermann Kardinal Gruhe. Ja, der hat immer gesagt, vergiss nicht den Faden der Gnade, an dem du hängst. Nicht? Alles hängt an diesem Faden der Gnade. Jetzt können Sie es wieder in die Höhe halten. Schauen Sie, an diesem Faden der Gnade baumeln Sie, hängen Sie. Ja? Und wenn der reißt, ist alles spät. Nicht? Ja? Wenn Sie keinen Rosenkranz haben, das kann vorkommen, uije, ich habe meinen vergessen und ich habe ihn nicht da, dann bewaffnen Sie sich, es gibt draußen sicher Rosenkränze. Also unbedingt, gell? Ohne diese Waffe gibt es kein Fatima-Jahr. Immer bei sich, immer wieder beten. Sie können natürlich auch den Barmherzigkeitsrosenkranz mit diesem Rosenkranz beten. Ja? Das ist alles eine Einheit. Ja? Das sind diejenigen, die sagen, ich habe nicht viel Zeit. Ne? Barmherzigkeitsrosenkranz geht schneller. Etwas für die, die keine Zeit haben. Nicht? Oder wenig Zeit haben. Also die erste Waffe, die die Gottesmutter als Rosenkranzkönigin anbietet, ist also der Rosenkranz. Im Jahre 1917 hat die Gottesmutter Maria die geistige Waffe einfachen Hirtenkindern übergeben. Die haben dann auch angefangen, tief und innerlich Rosenkranz zu beten. Der kleine Francisco Marto, der hat früher immer so gebetet, grüß jetzt heißt du Maria, voll der Gnade, oder? Und dann war es schon vorbei, nicht? Das ist so schnell gebetet, nicht? Und da musste er langsam erst beten lernen und andächtig beten lernen und alle Worte aussprechen, ja? Das ist interessant, dass sie auch geschult hat, die Mutter Gottes, dass sie gelehrt hat, dass sie da eine sehr gute Lehrerin und Lehrmeisterin war. Wird ihnen auch so gehen, nicht? Man lernt es mit der Zeit, wie man betet, man andächtig betet. Und das Gute ist ja, es gibt Leute, die beim fünften Gesetzchen plötzlich merken, dass sie Rosenkranz beten, nicht? Also, und dann auf einmal, wissen Sie was, beim fünften, auf einmal war ich drinnen, sage ich, deswegen ist es ja, ja, dass es, der Mensch braucht oft länger, bis er wieder in der Tiefe mit Gott verbunden ist. Also, es ist wirklich eine Gebetsschule auch, eine Gebetsschulung. Dann die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Ich möchte dann nur ganz kurz erwähnen, dass natürlich gerade die Päpste des 20. Jahrhunderts immer wieder die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens vollzogen haben, besonders die Weltweihe. Ganz ältere Teilnehmer unserer Exerzitien erinnern sich vielleicht noch an das Jahr 1942, Zweiter Weltkrieg. Wäre interessant, wer erinnert sich an das Jahr? Niemand, sind schon alle jünger. Ah, einen, zwei, genau, ja, ganz wenige nur mehr, ganz wenige. Im Jahr 1942 hat mit einer Radiobotschaft verbunden der damalige Papst Eugenio Pacelli, Pius der XII., die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Angeregt durch Fatima, wissen Sie warum? Weil er wurde ausgerechnet am 13. Mai 1917 zum Bischof geweiht. Also interessant, die Mutter Gottes hat also, ja, ihre erste Erscheinung in Fatima mit einer Bischofsweihe verbunden, die in Rom erfolgte, und der wurde dann später Papst, Eugenio Pacelli. Das hat er nie vergessen, nicht? Ja? Und daher hat er dann seine Schuldigkeit getan und die ganze Welt während des Zweiten Weltkriegs der Gottesmutter geweiht. Und das war Anfang vom Ende. Dann ging der Zweite Weltkrieg dem Ende zu. Sonst wären noch viel mehr Katastrophen passiert, als ohnehin passiert sind. Man könnte sagen, und ich glaube, wir dürfen es sagen, hätten noch mehr gebetet, wäre er vielleicht ganz verhindert worden, der Krieg. Und das ist jetzt schon, dass ich Ihnen unbedingt sagen möchte, wenn ihr betet, wird Frieden sein. Also es hängt auch von unserem Gebet ab, ob es Krieg gibt oder nicht. Auch von unserem Gebet hängt, sagt, wer Bundespräsident wird und wie es wird, nicht? Es ist ja nicht ein Kampf nur, wer wird, sondern wie er dann ist und wie er dann handelt und wie er dann seine Verantwortung vor Gott und vor den Geboten Gottes wahrnimmt, nicht? Das, um das geht es ja. Daher hängt vieles von unserem Gebet ab. Viele Menschen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet. Das ist die Botschaft von Fatima. Ja? Das hat die Mutter Gottes den einfachen Kindern erklärt. Und daher haben sie jede Gelegenheit benutzt, um diese Waffe in die Hand zu nehmen und zu beten. Das ist das Interessante an Fatima. Ja? Also die Kinder wurden erzogen dahingehend, dass man ihnen gesagt hat, von der Mutter Gottes her, wenn du betest, werden viele gerettet. Und wenn du nicht betest, gehen viele verloren. Jetzt kommt der Schluss, den ich immer wieder ziehe und manche kritisieren mich deswegen, aber denken Sie mal darüber nach. Wer ist eigentlich schuld? Der schwere Sünder oder derjenige, der nicht für ihn gebetet hat? Ja, der eben. Ja, weil derjenige, der weiß, nicht? Der weiß, wann ich bete, wird der gerettet, und der das nicht macht, der ist eigentlich schuldig, ja? Wenn ich einen Mann habe, von dem ich weiß, der glaubt nichts und versteht nichts von Gott, ja? Und für den nicht bete, dann bin ja ich schuld, der ich als Frau nicht für meinen Mann gebetet habe. Ein Beispiel. Zähle ich immer bei Exerzitien. Die Frau Gaunersdorfer, wunderschöner Name, Gaunersdorfer. Eine richtige Wienerin aus Altottergring, dort bin ich geboren. Die Frau Gaunersdorfer, eine Altottergringerin, kommt zu mir im Beichtstuhl und sagt, bitteschön, Pater Bernhard, mein Mann liegt da drüben im Wilhelminenspital. Und ich sage, das kenne ich, weil dort bin ich geboren. Und mein Vater war dort Oberarzt, mein Bruder auch. Meine Schwägerin stammt als Krankenschwester von dort. Und mein Bruder ist auch dort geboren, also vertrauter Ort. Ja, und dort liegt mein Mann im Wilhelminenspital, das ist im 16. Bezirk in Ottergring in Wien. Und er will von Gott nichts wissen, er dreht sich immer zur Wand und sagt, bring mir keinen Pfarrer, ich will nichts wissen, weder von Gott noch vom Pfarrer noch von sonst was. Und er schimpft und er flucht. Was soll ich machen? Und ich sage, liebe Frau Gaunersdorfer, ich gebe Ihnen eine wunderbare Medaille. Eine wunderbare Medaille. Bei vielen Rosenkränzen ist auch eine wunderbare Medaille angebracht. Und diese wunderbare Medaille, wenn Sie Ihren Mann begrüßen, dann werden Sie ihn wahrscheinlich umarmen. Ja, ja, ich gebe ihm immer ein Bussel. Genau, das machen Sie. Umarmen Sie ihn, wenn er im Bett liegt, geben Sie ihm ein Bussel und dabei schieben Sie die Medaille unter den Kopfpolster. Ne? Heckenschützenmethode. Für das ist die Heckenschützenmethode. Man muss ja nicht immer direkt Angriff, es gibt auch so hinten her. Also, gut. Und dann fangen sie an. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Alle. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir ohne unsere Zuflucht nehmen. Und auch für die, die nicht ihre Zuflucht nehmen, besonders für meinen Mann. Und auch die nicht ihre Zuflucht nehmen, besonders für meinen Mann. So hat der Maximilian Kolbe, der große Heilige der Nächstenliebe, gebetet. Heiliger Maximilian Kolbe. Der hat immer gesagt, und auch für die, die nicht ihre Zuflucht nehmen. Ja? Gut, also da war sie ganz eng, hat die Medaille genommen. Ein paar Tage später kommt sie freudenstrahlend. Pater Bernhard, ich habe Ihre Medaille dem meinem Mann unter das Kopfpolster geschoben. Ich habe dann unentwegt für ihn gebetet. Auf einmal dreht er sich um und sagt, hol mir den Dechant! Und der Dechant, Herr Prälat, Monsignore, Friedrich Guttenbrunner, genannt Gutti, ja, ist sofort aufgebrochen. Auch ein wunderbarer Priester, man braucht immer einen gescheiten Priester, der gleich geht, nicht, oder? Ist auch wichtig, natürlich, das ist auch wichtig. Gleich aufgebrochen vom Mittagessen und die Schwester hat ein bisschen gesagt, schon wieder kommt er nicht zum Essen, aber das ist typisch. Auch bei Jesus heißt es, er hatte keine Zeit zum Essen. Ja, ja, gut. Also Aufbruch und geht ins Spital und er legt seine Lebensbeichte ab, ne, empfängt die Lossprechung, Wiederaufnahme in die Kirche, austreten war auch, ne, aufgenommen, wieder aufgenommen in die Kirche. Dann hat der Dächer noch gefragt, bist du gefirmt, Baldi? Nein, bin nicht gefirmt. Also der Baldi war noch nicht gefirmt, hat ihn schnell notgefirmt am Totenbett. Geht, kann man gleich. Bist kirchlich verheiratet? Nein, ist dann die Gaunersdörferin gekommen, hat ihn noch geheiratet. Nicht? Nottrauung am Totenbett. Nicht? Es ist dann sehr, die Treue ist dann sicher. Nicht? Bis der Tod uns scheidet. Denk das einmal durch, wie das ist. Ne? Nottrauung am Totenbett ist, ja. Also ist ein bisschen mehr Garantie. Also gut. Aber es ist so, der Mensch ist ein schwaches Wesen. Und jetzt kommt's, also wenn du das genau alles bedenkst, er ist dann gestorben und dann haben wir geschaut. 27. November, das Fest der wunderbaren Beteiligung. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt sage, aber ein Schuss ins Schwarze, nicht? Genau in der Mitte getroffen. Genau in der Mitte getroffen, nicht? Mit dem Rosenkranz, mit der Medaille, mit dem Gebet. Ja? Verstehen Sie? Und das kann sich wiederholen. Überall ist das möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Im letzten Moment kann man sagen, ja. Wann wirklich, also, 2-3 Tage später war er tot. Ich kann es nicht mehr genau sagen, müsste nachschauen, ob es aufgeschrieben. War wunderbar. Zweites Gleichnis. Das steht in der Zeitschrift von Pater Petrus Pawlicek, Rosenkranz-Sühnekreuzzug, Pater Benno Mikotski. Dort habe ich das einmal veröffentlicht. Eine Frau aus Trumau an der Aschbangbahn. Das ist eine Heiligenkreuzer Pfarre und bei Dreiskirchen. Sie kommt zu mir und sagt, der Edi, das ist mein Mann, der Edi ist nicht getauft. Habe ich gesagt, gut, wir beten in Lourdes. Sie ist nach Lourdes mit mir gepilgert. Wir beten bei der Mutter Gottes, dass dieses große Ereignis, die Taufe ihres Mannes, zustande kommt. Und wirklich, wir sind jeden Tag zur Grotte gegangen, haben bei der Mutter Gottes fest für den Edi gebetet, um seine Taufgnade. Und dann zurück von Lourdes, komme ich ins Badener Krankenhaus. Und auf einmal läuft mir die Gattin des Edi entgegen und sagt, Pater Bernhard, ich bin die Elli. Eleonore heißt sie. Ich bin die Elli. Der Edi liegt im Krankenhaus und ist im Sterben, mein Mann. Und ist noch immer nicht getauft und wir haben so gebetet. Jetzt habe ich bei einer diplomierten Krankenschwester im Badener Krankenhaus eine Nierenschüssel erbeten. Das ist so eine Aluminiumschüssel, die man also manchmal als Spuckschüssel verwendet, ja. Und geht zum Edi und schiebt so die Nierenschüssel zu seinem Kopf. Edi! Ins Ohr. Willst tauft werden? Ja, lang schon! Aber ich habe ja keinen Pfarrer gefunden. Ich habe keinen Priester gefunden, der mich taugt. Es war schwer für ihn, nicht, irgendwem anzusprechen. Aber jetzt habe ich gesagt, ist der Pfarrer da, Edi? Habe ich gesagt, ich bin da. Willst du tauft werden? Ja. Na, so gut. Die Schwester hat mir Wasser gebracht. Eduard, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er hat gelacht und war froh. Endlich getauft. Halleluja. Und es geht noch weiter. Die Schwestern haben schon gestaunt, die sind alle zusammengelaufen. Ein junger Mann, der damals ein diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger war, ein gewisser Thomas, ist auch gekommen mit weißem Mann, war ganz aufgeregt und der hat die Nierenschüssel gehalten. Und ich sag, seid ihr eigentlich kirchlich verheiratet? Nein, nur standesamtlich. Edi, willst du deine Frau, die Elli, noch nehmen? Naja, jetzt muss ich es ja nehmen. Gar nicht so leicht, ne? Bleibt mir nichts über, ne? Jetzt haben so schön die Hand gegeben, werden nie vergessen. Die Hand geben, ich nehme dich an als meinen Mann, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, bis der Tod uns scheidet. war ganz ergreifend, geweint, er hat geweint. Kaum haben sie es ausgebracht. Ich nehme dich an als meinen Mann, ich nehme dich an als meine Frau. Man ist so aufgeregt, ne, in so einem Augenblicken. Ja. Aber dann war es wunderbar. Er ist jetzt frisch getauft, nicht? Und als Getaufter hat er jetzt seine Frau kirchlich geheiratet. Dann war das Interessante, er ist noch nach Hause gekommen, in seine Wohnung in Trumau, und da konnte ich ihm dann noch in der Wohnung die Firmung spenden. Ja? Und dann hat er auch gebeichtet, dann hat er auf einmal noch eine Beichte abgelegt, war auch eine sehr schöne, ergreifende Beichte noch, dann konnte ich ihm die Krankensalbung noch spenden. Ja? Und ein paar Tage später war dann er auch in der Ewigkeit. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, ist mir eingefallen, ne? Oder? Halleluja! Ne? Sie sehen, wie die Mutter Gottes wirkt. In Lourdes haben wir gebetet. Ne? Sehen Sie, sie ist also diejenige, die am Faden der Gnade die Menschen zurückführt. Ich könnte noch viele Beispiele erzählen, aber die zwei genügen. Die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Vor der Lourdes-Grotte, vor dem Erscheinungsort der Mutter Gottes, habe ich gebetet: Maria, deinem unbefleckten Herzen weihe ich den Eduard aus Trumau. Nimm ihn an als dein Gut und dein Eigentum. Nimm ihn in dein unbeflecktes Herz. Lass ihn nicht verloren gehen. Unbeflecktes Herz, Maria, sei du seine Rettung. Bleib alle Zeit Maria geweiht. Wer Maria geweiht ist, kann nicht verloren gehen. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Maria hat in Fatima versprochen, dass sie den Menschen die Gnade der Bekehrung in einem Augenblick schenken wird. Das gibt es. Es gibt die Gnade der Bekehrung in einem Augenblick. So wie beim Herrn Gaunersdorfer, dass er auf einmal sagt, hol mir den Dächern und sie bekehrt. Ja? Oder so wie der Eduard, dass er auf einmal sagt, ja, ich möchte getauft werden. Das ganze Leben gewartet. Die Gnade der Umkehr, der Bekehrung in einem Augenblick. Das erste Beispiel ist der heilige Paulus, der Saulus, vor dem Stadttor von Damaskus. Auf einmal hat er sich bekehrt. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ja? Auf einmal hat er sich bekehrt. Bekannt, ne? Gnade der Bekehrung in einem Augenblick. Und das ist es, was die Mutter Gottes durch ihre Fürsprache erwirkt, dass sich ein hartgesottener, versteifter oder sogar, ja, verbohrter Sünder plötzlich bekehrt, nicht? Einer, der so richtig hartnäckig nichts wissen will, auf einmal bekehrt er sich. Dieses plötzliche, unerwartete, in einem Augenblick, das ist die Gnade, die die Gottesmutter schenkt. Und deswegen ist die Waffe des Rosenkranzgebetes und der Weihe an das unbefleckte Herz Mariens so wichtig. Denn wenn einer einmal Maria geweiht ist, dann kann sie diese Gnade der Bekehrung in einem Augenblick erwirken. Daher ist es bei mir so, alle, die bei mir beichten und so weiter, werden immer der Mutter Gottes geweiht und die Familie dazu und die Kinder. Das sage ich auch den Menschen immer, damit sozusagen auf alle Fälle die Rettung, der Faden der Gnade gewährleistet ist, nicht? Auch wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind und sich ganz entfernt haben. Immer der Mutter Gottes weihen, damit sie nicht verloren gehen. Maria wird dann sorgen, dass sie gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen. Wer Maria geweiht ist, kann nicht verloren gehen. Bleibt alle Zeit Maria geweiht. Deswegen hat der Pater Pio gesagt, gib mir meine Waffe. Aber er hat nicht nur deswegen das gesagt, sondern auch wegen des Kampfes gegen den Teufel. Denn wir werden ja ständig auch vom bösen Feind angekämpft und umkämpft. Wir sind immer heiß umfädet, wild umstritten. Ja, das ist es. Und weil wir heiß umfädet, wild umstritten sind durch die Angriffe des bösen Feindes, ist der Rosenkranz die Waffe. Oft genügt es nur, den Rosenkranz zur Hand zu nehmen und der Böse muss schon weichen. Er mag dieses Gebet nicht. Franziskus von Assisi hat gesagt, wenn du ein Ave Maria betest, zittert die ganze Hölle. Ja? Franziskus von Assisi. wenn du ein Ave Maria betest, zittert die ganze Hölle. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ein weiteres Mittel oder Kampfmittel, eine weitere Waffe gegen den Bösen ist das Bußsakrament, die heilige Beichte. Viele haben sich schon auf Listen aufgeschrieben, habe ich gesehen an meiner Türe. Viele werden bei anderen Priestern, es sind einige ganz liebe Priester da, habe ich schon gesehen. Vom Schuster, der hinten sitzt, bis zum Lerner, habe ich schon zwei Priester gesehen. Ja, ganz wichtig, dass sie das Bußsakrament empfangen. Es sind lauter gute Priester da, gültig geweiht und bereit, das Sakrament der Versöhnung, das Sakrament der Buße zu spenden. Warum ist die Beichte und Buße so wichtig? Weil Jesus sagt, bekehret euch und glaubt an das Evangelium. Die Botschaft Jesu, die frohe Botschaft Jesu, beginnt mit bekehret euch, tut Buße, ja? Und glaubt an das Evangelium. Und so ist es auch in Fatima und dann auch in Lourdes natürlich, dass die Mutter Gottes immer wieder Buße, Buße, Buße ruft. Ja? Auch zu den Kindern von Fatima. Also Buße, Umkehr. Und mit Buße und Umkehr ist verbunden die Beichte, das persönliche Sündenbekenntnis. Vollständig mit reuevollem oder reumütigem Herzen. Das demütige und reumütige Herz wird Gott nicht verschmähen. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass Sie jetzt alles ganz haargenau aufzählen, sondern dass Sie Gott ein reumütiges, demütiges Herz schenken. Man kann auch gegen den Wind beichten. Wissen Sie, was das heißt? Gegen den Wind beichten, dass man so zwei Minuten eine ganze Litanei, einen ganzen Zettel runterliest, ja, den man sich aufgeschrieben hat, alles genau, und abliest und dann geht man wieder, nicht? Und dann Christus spricht los. Aber es war keine Reue da. Kein demütiges, reumütiges, zerknirschtes Herz. Das Wichtigste bei der Beichte ist die Reue. Viele glauben, aufzählen der Sünden und wenn die ganz genau aufgezählt werden, dann ist alles klar. Nein, das reumütige, demütige, zerknirschte Herz, das ist das Wichtigste. Dass ich sage, aus Liebe zu Gott bereue ich alles und bitte Gott um Vergebung. Die Reue ist der Himmelsschlüssel. Die Reue ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Natürlich ist es gut, wenn man Maß, Zahl und Gewicht sozusagen der Sünden angibt, das ist schon klar. Aber immer mit demütigem, reumütigem Herzen. Also Buße und Beichte, eine Waffe, die die Mutter Gottes in Fatima anbietet. Und dann die Bereitschaft zur stellvertretenden Sühne. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Buße für die eigenen Sünden und Sühne für die Sünden anderer. Buße für die eigenen Sünden, Sühne für die Sünden anderer. Jesus Christus, unser Erlöser, der Retter der Welt, Gottes Sohn, Menschensohn, hat selber nie gesündigt. Er hat keine persönliche Sünde begangen. Weil er ganz Gott ist, war er auch gar nicht fähig dazu, eine Sünde zu begehen. Maria war von allem Anfang an ohne Makel der Erbsünde und daher auch ohne persönliche Sünde. Also die Sündenlose, die Sündenlosigkeit in Person. Das ist die Immakulate, die unbefleckte Empfängnis. Die personifizierte Sündenlosigkeit. Daher konnte Maria und daher konnte Jesus für eigene Sünden nicht büßen, weil sie keine gehabt haben. Nicht? Wenn du keine Sünde hast, kannst du nicht büßen. Aber sie konnten für unsere Sünden sühnen. Und das tut Jesus und das tut Maria. Er nimmt die Sünden anderer auf sich und sie nimmt die Sünden anderer freiwillig, aus freien Stücken, aus Liebe auf sich und sühnt. Das heißt, freiwilliges auf sich nehmen der Sünde und der Sünden folgen und auf diese Weise erlösen, befreien, retten und heilen. Dadurch, dass er alles freiwillig auf sich nimmt, bis hin zu den äußersten Strapazen, bis hin zur Todesverurteilung. Denn er hat ja ein ungerechtes Todesurteil auf sich genommen. Freiwillig, aus freien Stücken hat er sein Leben hingegeben, obwohl er selber nie gesündigt hat. Unschuldig bis zum Letzten. Sündenlos, sündenfrei, schuldlos bis zum Letzten. Und so nimmt er alles freiwillig auf sich, die Sünde der ganzen Welt, und sühnt. Das heißt, er erlöst uns, er befreit uns, er heilt uns, indem er diese Sünde der Welt wie ein Schwamm in sich aufsaugt und in Liebe umwandelt. Diese Transformation, diese Umwandlung in Liebe ist das Wunderbare. Die Alchemie der Liebe Gottes, ja, die alles umwandelt und umformt. Die aus dem Bösen immer noch das Gute herauszieht. Und die vermag, den Tod in Leben zu verwandeln. Die Finsternis in Licht. Das Böse zum Guten verwandelt. Wunderbar. Die Sühnebereitschaft. Bei meiner Mutter habe ich das gesehen. Sie ist 2001 verstorben und sie hat Furchtbares mitgemacht, eine schwere Krebserkrankung, sehr viel gelitten. Am Schluss wollte sie dann keine Opiate und Morphium mehr und schmerzstillende Mittel. Sie hat gesagt, ich möchte es durchstehen. Und dann hat sie gesagt, ich muss ja für meine Sünden alles abbüßen. Dann habe ich gesagt, Mama, jetzt hast du ja schon so lang gebüßt. Sie sagt, na ja, wenn ich meine Sünden nicht mehr abbüßen muss, dann sühne ich für andere. Sehen Sie, das ist es. Ja? Das lernt man bei der eigenen Mutter, gell? Ja, ist schön. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir das endlich einmal kapieren. Du sühnst für andere und du büßt für dich selbst. Und daher ist es immer gut, wenn man so seine Strapazen und seine Schwierigkeiten und seine Leiden annimmt. Die Fatima-Kinder haben das perfekt vollkommen vollzogen. Sie haben alles, was es an Strapazen, an Leiden, an Verfolgungen, ja, an Beschimpfungen gab, auf sich genommen. Furchtbare Verhöre, nicht? Die Leute haben sie verspottet, ausgelacht, verhört. Und dann haben sie noch körperliche Schmerzen und Leiden erdulden müssen. Sie wurden ohne Narkose operiert, Rippen herausgenommen. Ja, Fatima-Kinder haben furchtbar als Kinder ja schon durchgelitten. Aber sie haben eben gesagt, wir opfern alles auf und wir sühnen für die Sünder, damit sie nicht verloren gehen. Das Gebet kennen Sie? O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das sehen Sie nicht, Sie haben das freiwillig auf sich genommen, damit Sie vor dem Feuer der Hölle bewahrt bleiben und gerettet werden. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Die schweren Sünder, die nichts von Gott wissen, wollen, das sind auch diejenigen oder besonders diejenigen, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen. Die stellvertretende Sühne. Stellvertretung heißt, dass ich für einen anderen das Übel und das Böse aus freien Stücken auf mich nehme, damit der frei wird und damit der zu Gott findet. Stellvertretung, ein wunderbarer Gedanke. Bei Jesus und Maria gibt es nur Stellvertretung. Sie machen es immer alles stellvertretend für die Sünder, damit sie gerettet werden. Ich springe für dich ein, ich trete für dich ein. Schönste Form der Nächstenliebe. Ich setze mich für dich ein. Für dich nehme ich diese Strapazen, die Sorgen, diese Probleme auf mich. Ein schönes Beispiel. Bernadette Soubirous von Lourdes. Diesmal nicht Fatima, sondern Lourdes. Bernadette Soubirous hatte eine schwere Krankheit, und zwar Knochentuberkulose. Diese Knochentuberkulose frisst die Knochen langsam auf und dann geht der Mensch elend und sehr mit Schmerzen beladen zugrunde. Und sie hatte besonders diese Knochentuberkulose, manchmal auch genannt Knochenfraß, schreckliches Wort, aber es ist wirklich so, in ihren Füßen, in ihren Beinen. Und in Novizenmeisterin, sie ist ja dann in das Kloster Nevers in Frankreich eingetreten. Bernadette wurde Ordensfrau, ja, nach den Erscheinungen in Nevers. Und da trat sie dort bei den Schwestern ein als Novizin. Und ihre Novizenmeisterin, Madame Duzou, war etwas eifersüchtig und neidisch. Warum? Weil diese Madame Duzou hat sehr viel gebetet, sehr viel geopfert, sehr viel gebüßt und gesühnt und viele Strapazen auf sich genommen. Manche Nächte durchwacht, sie konnte kaum schlafen. Immer nur 1-2 Stunden. Also viele Leiden, viele Entbehrungen, viele schlaflose Nächte auf sich genommen. Und dann geht sie zum Kreuz und sagt, Jesus, ich, die ich so viel leiden muss, mir erscheint die Mutter Gottes nicht, aber diesem komischen Mädel da in Lourdes nicht, der ist sie erschienen. Also war sie eifersüchtig und neidisch. Kann auch vorkommen. Nicht? Warum nicht mir? Warum diesem einfachen, dummen Mädchen, das nicht schreiben und lesen konnte? Und dann sieht sie die Bernadette, wie sie draußen im Garten des Klosters mühevoll sich dahin schleppt, wegen der Knochentuberkulose. Gehen Sie anständig, sagt die Novizenmeisterin zu ihr. Und dann schiebt die Bernadette ihren Ordenshabit, Kittel, ein wenig in die Höhe und die Madame Duzou schaut auf die von Tuberkulose zerfressenen Füße und Beine der Bernadette und erschrickt. Solche schrecklichen Füße hat sie noch nie gesehen. Sie beginnt zu weinen und die Bernadette war ja ganz zart, ganz klein und sehr leicht. Und dann hat die Madame Duzou die Bernadette genommen und von dem Tag jeden Tag in die Kapelle getragen. Schön. Und ins Bett getragen, bis sie heimgegangen ist. Sehen Sie? Sie hat erkannt, was Sühne bedeutet. Was es bedeutet, für andere zu leiden. Sie hat zu ihr gesagt, warum schleppen Sie sich denn mit diesen schrecklichen Beinen und Füßen im Garten herum? Setzen Sie sich doch hin und lassen Sie sich doch von mir tragen, hat sie dann zu ihr gesagt. Und sie hat gesagt, wissen Sie, warum ich mich schleppe? Weil ich denke mir immer, diese Schmerzen, diese Leiden nehme ich auf mich, damit ein Missionar draußen in Afrika oder in Asien laufen kann. Hm? Stellvertretung, nicht? Stellvertretende Sühne, das ist es. Sie nimmt diese Schmerzen und Leiden auf sich, damit der andere laufen und rennen kann. Sehen Sie, das ist römisch-katholisch. Das ist stellvertretende Sühne. Und das wollte man abschaffen. Viele Menschen werden durch die stellvertretende Sühne gerettet, weil andere für sie gebetet, geopfert, gelitten, gesühnt haben. Ich weiß nicht, ob Sie es schon ganz verstanden haben. Wenn nicht, dann bitte gehen Sie zur Mutter Gottes, die wird es Ihnen noch viel besser erklären, weil sie es auch den Hirtenkindern erklärt hat. Und weil die Hirtenkinder, Jacinta und Francisco, ich spreche es immer portugiesisch aus, ja, weil diese zwei sehr viel gesühnt und gelitten haben. Als kleine Kinder schon, die haben das kapiert, diese Stellvertretung. Wir nehmen alles an Entbehrungen, an Schwierigkeiten, an Nöten, Problemen, an Leiden, an Opfern auf uns, damit möglichst viele Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern gerettet werden. Stellvertretende Sühne. Das ist eine Kampfmethode. Die nimmt uns niemand. Nicht? Ich habe immer festgestellt, dass sich um die Sühne nicht so viele Leute anstellen wie um die Beichte. Also bei Beichte waren heute viele angestellt, aber wenn dann man zwei Listen aufhängt, wer ist bereit zur Sühne, naja, weiß nicht, ob die Listen auch so voll sind. Und daher sage ich immer, die Sühne ist etwas, was ein verborgenes Waffenarsenal der römisch-katholischen Kirche ist. Das ist die Stärke der Kirche. Dass es immer Sühneseelen gibt, die stellvertretend für andere einspringen, für sie beten, für sie opfern, für sie leiden, damit sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Geheimnis von Fatima, die Sühne. Fatima ist der Weltsühneort der Mutter Gottes und Lourdes ist das Weltsanatorium der Mutter Gottes. In Lourdes werden alle geheilt, nicht immer leiblich geheilt, aber seelisch auf alle Fälle geheilt. Manche auch leiblich geheilt, viele Heilungen gibt es in Lourdes. Aber in Fatima lernt man das Sühnen, das stellvertretende Büßen und Opfern, nicht nur für die eigenen Sünden büßen, sondern für die Sünden anderer, aus freien Stücken, aus Liebe. Sühne ist Liebe, Liebe ist Sühne. Schön hat das der Johannes vom Kreuz gesagt, wo Liebe fehlt, da liebe du, so nimmst du stets an Liebe zu. Wo Liebe fehlt, da liebe du, so nimmst du stets an Liebe zu. Also die fehlende Liebe, die mangelnde Liebe, durch ein Überangebot, Sühne, Wiedergutmachung, eben ausgleichen. Der Ausgleich, die Wiedergutmachung. Gutmachung, die Wiederherstellung, stellvertretende Sünde. Und am Schluss gibt noch die Mutter Gottes ein weiteres Mittel an, mit dem schließe ich, die unendliche Gnadenmacht des heiligen Messopfers und der eucharistischen Anbetung. Und ich freue mich ja, dass wir hier in Pingerfeld um 13 Uhr das Allerheiligste aussetzen werden, nach dem Mittagessen, stille Anbetung halten, Beichtgelegenheit, Rosenkranz, und dass wir um 16:45 die Heilige Messe feiern. Das ist die größte Waffe, die uns die Gottesmutter immer wieder anbietet. Nochmals wiederhole ich, unendliche Gnadenmacht des heiligen Messopfers und der eucharistischen Anbetung. Denn da ist der Herr sühnend, opfernd, leidend, aber auch verherrlicht, auferstanden, verklärt in unserer Mitte. Und da zieht er alle an sich. Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Ich habe für diese Tage auch Schriftstellen gezogen, und jetzt werde ich Ihnen die vorlesen, was ich gezogen habe. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude des Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja. Nehemia 18, macht euch keine Sorgen, denn die Freude des Herrn ist eure Stärke. Die bekommen wir bei der eucharistischen Anbetung, wenn der Herr in unserer Mitte ist und wenn der Herr in unser Herz kommt und wenn wir uns an sein Herzerl legen dürfen. Ich bin ein Wiener, das hat meine Babischka, meine Großmutter immer gesagt, nur leg sich ein bisschen ans Herzen von Jesus. Ne? Wenn ich sage, Oma, mir geht's gar nicht gut, nur leg dich ein bisschen an Herzen von Jesus bei Anbetung, dann geht's dir wieder besser. Hast du recht gehabt, oder? Großmütter haben immer oft recht. So, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Habe ich heute noch gezogen. Römerbrief 8, 28. Es segne euch dazu, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnade. Gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Maria sprach sie, ich bin eine Magd des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Deines Leibes, Heilige Maria, Mutter Gott, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres. Und das Wort ist Fleisch geworden. Gegrüßet seist du, Maria. Bist du mir geboren und gebenedeit ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Bitte für uns, Heilige Gottesmutter, lasset uns beten. Siehe Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Die Botschaft des Engels, haben wir die Menschwerdung des Sohnes Herrn. Lass uns das sein Leid. Zur Herrlichkeit der Auflösung. O Maria, ohne Sünde empfangen, unsere liebe Frau von Fatima, Herr, segne uns und alle Gaben, die wir jetzt beim Mittagessen empfangen werden, durch Christus unseren Herrn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bitte gleich jetzt zum Mittagessen gehen